Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Bei uns geht es heute ums Thema künstliche Intelligenz, aber mal ein etwas anderer Blick auf dieses Thema. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, über Chancen und Investments in dem Bereich. Wir wollen heute mal drauf blicken, was sind Risiken oder auch Bedenken beim Thema KI oder anderen Technologien. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass ihr teilweise sehr früh in Firmen investiert habt, gerade auch im Bereich der generativen AI, immer früh dabei wart in vielen Teilen. Es ist aber auch so, wenn man langfristig orientieren möchte, man braucht einfach einen ganzheitlichen Blick auf ein Themenfeld und eben auch auf die Technologie. Deswegen gibt es eben auch Risiken. Und wenn man richtig das alles verstehen möchte, muss man sich mit der Technologie so ein bisschen auseinandersetzen. Und dazu gehört eben auch die Abwägung von Chance und Risiko. Du bist schon seit Jahren dabei, beschäftigst dich schon seit sehr langer Zeit intensiv mit Risiken von AI und auch von anderen Technologien. Du hast deswegen auch die Global Technology Risk Foundation initiiert. Vielleicht fangen wir mal damit an. Worum geht's dir dabei genau und was macht diese Stiftung?
Genau, also sie fußt eigentlich auf dem Grundgedanken, den ich glaube, es ist wahrscheinlich 7, 8, 9 Jahre oder so her hatte, dass wir in der Welt immer stärkere Technologien entwickeln, mal einfach weit zurückgreifend irgendwie von der Bombe zur Atombombe, aber auch in anderen Bereichen immer mächtigere Technologien entwickeln, beispielsweise im Bereich der Biotechnologie und dann natürlich insbesondere auch beim Thema AI, wobei es damals eben so aussah, als ob das noch ganz, ganz weit weg wäre, dass AI mal ein wirklich gefährliches Thema und eine wirklich große Gefahr sein könnte. Und das ist in den letzten Jahren natürlich einfach insbesondere durch die Entwicklungen seit ChatGPT nach Meinung vieler Experten deutlich nach vorne gerückt, dieses Datum. Und ich sag mal, für mich war irgendwo immer mal klar, wenn ich mich sozial engagiere, dann wahrscheinlich genau dort, wo ich sowieso sehr viel Zeit mit verbringe. Und das ist am Ende Technologie. Und habe deshalb die Global Technology Risk Foundation, eine gemeinnützige GmbH, gegründet, um eben zur Erforschung dieser Risiken beizutragen und in Teams zu investieren, die an Strategien arbeiten, wie wir diese Risiken mitigieren können. Und grundsätzlich geht es dabei um alle möglichen Arten von großen, typischerweise existenziellen Technologierisiken. Jetzt muss man aber sagen, dass sicherlich in kurzer Zeit zum wichtigsten aktuellen Thema gewordene sind AI-Risiken. Und insofern sind wir derzeit auch voll auf AI-Risiken fokussiert und unterstützen mit der Stiftung oder mit der gemeinnützigen GmbH beispielsweise auch das Team von Kira. Und deswegen haben wir heute einmal den Gründer von Kira, Daniel, auch zu uns geholt, um vielleicht einmal seine Perspektive auf das Thema noch zu hören.
Genau, Daniel ist unser Gast. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns, Daniel.
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Freuen uns, dass du da bist. Noch ganz kurz, Jan hat gerade gesagt, Kira, das ist die Kurzform für das Zentrum für KI, Risiken und Auswirkungen. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz vorneweg, was macht ihr da genau und seit wann beschäftigst du dich denn mit dem Thema KI überhaupt?
Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema KI, in zunehmender Intensität, würde ich sagen. Erstmal einfach als Interesse, ohne dass ich einen direkten Bezug dazu hatte. Dann habe ich in meinem Studium, obwohl ich nicht Computerwissenschaften oder Informatik studiert habe, sondern VWL, habe ich mir da aber immer mehr meinen Zugang zu Machine Learning Kursen und Inhalten gewählt. Und vor einem guten Jahr, im Frühjahr 2023, haben wir dann mit einer kleinen Gruppe von Leuten Kira gegründet, das Zentrum für KI-Risiken und Auswirkungen, eben als unabhängigen Think Tank mit dem Ziel, dabei mitzuhelfen, dass wir eben als Gesellschaft diese Veränderungen, die durch fortschreitende Fähigkeiten von KI mit sich kommen, dass wir die gut hinkriegen.
Und wie blickst du jetzt auf das Thema Risiken im Bereich AI? Was sind so die größten Risiken? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
Finde ich schwierig zu sagen. Und ich finde auch wichtig dazu zu sagen, dass es ja wirklich wahnsinnig große Chancen auch bietet. Wir haben das Wort Risiken explizit zum Beispiel im Namen unserer Organisation. Das heißt aber nicht, dass wir finden, man sollte nur auf die Risiken schauen, sondern ich selbst bin zum Beispiel auch begeisterter ChatGPT-Nutzer und nutze alle möglichen KI-Tools und freue mich auf vieles, was da, glaube ich, früher als viele von uns sich vorstellen können, auf vieles, was da auf uns zukommen wird und unser Leben vereinfachen wird im Bereich Medizin, Bildung und allen möglichen anderen Bereichen. Wenn es auf die Risiken geht, gibt es, glaube ich, genauso wie bei den positiven Auswirkungen eine ganze Bandbreite. Ich habe vor kurzem bei so einem Report mitgeschrieben, über den wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal genauer sprechen, aber da war das Ergebnis auch eben von ganz vielen Fachleuten, die da mitgewirkt haben in dem Bereich. Ja, es gibt eine große Bandbreite. Einige Risiken sehen wir jetzt schon, die sind jetzt schon ein Problem und auch schon seit vielen Jahren ein ungelöstes Problem. Wir kriegen sie nicht in den Griff. Zum Beispiel Diskriminierung, Desinformation, die von KI generiert wird und so weiter. Und dann gibt es so ein paar Risiken, die wir gerade vielleicht so an der Schwelle dazu stehen, dass sie relevant werden und eintreten. Da geht es zum Beispiel um Terrorismus, Einsatz von KI für Terrorismus zum Beispiel. Und dann gibt es auch nochmal Risiken, die im Moment nicht realisiert sind, aber ziemlich schwere Auswirkungen haben könnten. Und dann geht es in die Richtung zum Beispiel Kontrollverlust oder schwere systemische Auswirkungen, die unser Zusammenleben so richtig schwer beeinträchtigen als Gesellschaft.
Also es ist durchaus ein sehr diffuses Bild, kann man das wahrscheinlich zusammenfassen. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Wie hoch schätzt du denn das Risiko ein, dass wirklich was richtig, also wirklich Existenzielles schiefläuft im Bereich AI?
Schwer zu sagen. Und es schwankt, ist die ehrliche Antwort, habe ich festgestellt bei mir. Es schwankt, weil es irgendwie so eine schwer vorhersehbare Geschichte ist, die sich eben in der Zukunft zutragen kann, aber wir haben so wenig Anhaltspunkte dafür, eigentlich zu sagen, so und so wahrscheinlich ist es jetzt, das ist die Prozentzahl. Aber ich glaube, es ist groß genug, dass man es sehr ernst nehmen sollte. Und gerade diese Unsicherheit, die wir bei diesem Thema haben, die, denke ich, sollte uns eigentlich Grund dafür geben, in Hab-Acht-Stellung zu sein und über Lösungen nachzudenken. Wir wollen ja nicht Unsicherheit, sondern wir wollen ja Sicherheit, dass alles gut geht und wir keinem großen Risiko ausgesetzt sind. Gerade ist es aber so, dass wenn man sich auch unter Fachleuten umhört und Fachleute befragt, dass es da eine sehr, sehr große Unsicherheit gibt und eigentlich die meisten der Leute sagen, ganz sicher können wir es nicht ausschließen, dass da irgendein ganz schlimmer Unfall passiert. Und noch bedenkenswerter, wir können auch nicht genau sagen, wann das passieren könnte. Früher dachten viele Leute, das ist vielleicht in 50 oder 100 Jahren mal ein Thema. Inzwischen sind die Zeithorizonte von vielen der Leuten immer kürzer geworden, 20 Jahre, manche denken 10 Jahre. Es gibt einige, ich habe zuletzt Zeit in San Francisco verbracht, wo die ganzen Unternehmen sitzen. Einige dort auch in den Unternehmen, die hoch besorgt sind und denken, das könnte schon in ein paar Jahren der Fall sein.
Jan, wie ist das bei dir, wenn du dich schon so lange damit beschäftigst und in deiner täglichen Arbeit, du blickst jetzt ja nicht nur auf die Risiken, aber wie weit ist das bei dir im Hinterkopf?
Genau, also mein überwiegender Blick ist natürlich auf die Chancen von AI, ne, als Gesellschaft, aber natürlich auch insbesondere auf die Investmentchancen von AI. Und ich glaube auch die zum Glück bei weitem überwiegende Wahrscheinlichkeit ist, dass AI erstmal ein großer Segen für die Menschheit ist und zur Lösung von oder zur Bewältigung von vielen unserer Problemen sehr viel beitragen kann. Wir hatten da ja schon häufiger mal thematisiert, dass ich glaube, gerade Bildung ist extrem gut geeignet dafür, dass AI dort wirklich innerhalb relativ kurzer Zeit ziemlich viel bewegen kann. Medizin gehört dazu, viele andere Felder gehören dazu. Das heißt, ich sehe Szenarien, wo wir sagen, zu einer guten Mehrheit der Szenarien entwickelt sich vieles sehr, sehr positiv. Dann gibt es durchaus gemischte Szenarien an der Stelle. Und der Grund, warum ich aber alarmiert bin, ist einfach, es sind etwas weniger die mittleren, die okay Szenarien, sondern es sind wirklich die Szenarien, wenn ganz gewaltig etwas schief geht. Und jetzt ist es schwer, da eine genaue Wahrscheinlichkeit dran zu hängen, aber ich würde sagen, meine Intuition lag immer irgendwo dabei, dass es ein hoher einstelliger Prozentsatz oder ein niedrigerer zweistelliger Und dass dann ganz gewaltig etwas schief geht, das ist irgendwie im Ausmaß von, ich sag mal, die Menschheit wird in ihrem Zusammenleben so massiv im Potenzial beeinträchtigt, dass vielleicht ein Großteil der Menschheit in einem dramatischen Unfall umkommt oder möglicherweise aufgrund der Vernetzung der ganzen Welt und eben der Macht dieser Technologie vielleicht auch kein Mensch davon mehr übrig bleibt. Und ich finde einfach, das sind Szenarien, die wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nicht eintreten, die wir aber einfach nicht außer Acht lassen können. Und wenn wir uns dann überlegen, dass es derzeit vielleicht irgendwo eine dreistellige Anzahl, also irgendwo, ich sag mal, 100 bis 500 Menschen gibt, die weltweit vielleicht ihren beruflichen Fokus auf die Erforschung und Bekämpfung dieser großen Risiken legen, dann halte ich das einfach für extrem unterinvestiert, sowohl finanziell wie auch intellektuell. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich sage, genau dort möchte ich mich eben auch engagieren, weil ich denke, dort muss noch viel mehr Ressourcen hingelenkt werden an der Stelle. So, Zeithorizont ist auch so. Ich glaube wirklich, jeder Experte, den man vor 10 Jahren gefragt hätte, hätte gesagt, das ist so 2050 bis 2100. Das hat sich so gewaltig, die Möglichkeit einer von globalen Zwischenfällen hat sich so weit nach vorne verschoben, dass es relativ beängstigend ist, weil auch man sagen kann, je mehr die Zeit vorangeschritten ist, gerade in den letzten, sagen wir mal, 6, 7 Jahren, umso mehr sind auch die Prognosen nach vorne geglitten. Und insofern, genau, ist es einfach ein Thema. Wir glauben an die großen Chancen von AI sicherlich, aber wir sollten die Risiken nicht vernachlässigen. Deswegen finde ich es ein extrem wichtiges Thema, was in den letzten 1, 2 Jahren deutlich mehr an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Ja, auch weil letzten Endes auch ein Sam Altman und andere führende AI-Experten darüber aktiv sprechen. Aber ich glaube, es hat immer noch nicht die Attention von vielen relevanten Stakeholdern, insbesondere natürlich auch von Politikern, von weltweiten Zusammenschlüssen, auch aus den Business-Eliten, die es haben sollte.
Man sieht ja, wie rasant sich die Chancen auch entwickeln und die Technologie sich entwickelt. Deswegen dürft es auch nicht verwundern, dass wahrscheinlich auch die Risiken sich mit der Zeit verstärken, je besser die Technologie auch wird. Daniel, jetzt haben wir gerade schon so ein paar Mal drum rum gesprochen, wenn mal was richtig schief geht und Szenarien ganz kurz angerissen. Hast du ein Szenario im Kopf, jetzt ohne zu sehr Schrecken verbreiten zu wollen, aber um den Zuhörern vielleicht ein bisschen besser verständlich zu machen, was wäre so ein Szenario, wenn richtig was schief geht im Bereich KI?
Gibt viele Szenarien, vor denen Leute Sorge haben, die sich über diesen, sagen wir mal, katastrophaleren Szenarien Gedanken machen. Ich finde es gut greifbar, wenn man sich 3 Beobachtungen raussucht, die, glaube ich, alle 3 stimmen und zusammen macht es besser verständlich, warum da Leute vielleicht besorgt sind. Die erste Beobachtung ist, dass wir in den letzten Jahren einfach eine Beschleunigung der Fähigkeiten gesehen haben von KI und es jetzt zunehmend wahrscheinlich erscheint, dass wir bald vielleicht eine KI erreichen, die in jeder oder fast jeder Hinsicht so kompetent wie Menschen ist oder vielleicht sogar noch viel, viel kompetenter und die Aufgabe nicht nur gleich gut löst, sondern viel besser und 100 oder 1000 Mal schneller. Also, dass wir bald da so ein kritisches Level erreicht haben bei den Fähigkeiten, das erscheint zumindest zunehmend wahrscheinlich. Das ist die erste Beobachtung. Dann ist die zweite Beobachtung, dass wenn wir so eine starke KI haben werden, und das sehen wir auch jetzt schon, dass dann einfach die Anreize am Markt, aber auch die Anreize zwischen Staaten und Armeen immer stärker werden, so eine starke KI auch autonom einsetzen zu wollen. Und das heißt, dann hat man nicht mehr das passive ChatGPT vor sich sitzen. Wenn ich mit ChatGPT interagiere, das sitzt ja stumm da, macht nichts. Und ich frage was, dann kommt was zurück und dann ist wieder Ruhe. Sondern es wird ganz starke Anreize geben, wenn man schon so eine sehr, sehr starke KI hat, dass man die autonom agieren lässt und der auch immer weitreichendere Befugnisse gibt, und Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, weil wenn das Konkurrenzunternehmen KI in allen möglichen Bereichen einsetzt, dadurch schneller, effizienter wird, dann möchte man es natürlich selbst auch machen und alles weiter automatisieren. So, und da wird es also ganz, ganz starke Anreize geben und eben auch im militärischen Bereich, denke ich. Und die dritte Beobachtung ist, dass niemand aktuell weiß, wie man eine KI baut, die das macht, was sie machen soll und nichts anderes. Und diese drei Beobachtungen zusammen, eine womöglich bald sehr, sehr starke oder dem Menschen sogar überlegene KI, die große Befugnisse hat und autonom mit der Welt interagiert und bei der wir es aber nicht zuverlässig hinkriegen, dass sie genau das macht, was sie eigentlich machen soll. Das ist so der Grund, auf einem höheren Level gesprochen, warum Leute Sorge haben, dass wir da einfach getrieben von ganz, ganz starken Marktanreizen oder eben kompetitiven Nationalinteressen in eine Situation reinschlittern, wo uns wirklich etwas entgleitet und mit einem Ziel ausgestattet wird, womöglich, das eigentlich gar kein schlechtes war, sondern irgendjemand hat so einer sehr starken KI ein Ziel gegeben, weiß nicht, mach mein Unternehmen zum reichsten der Welt oder meine Armee zur schlagkräftigsten der Welt. Und wir haben aber dieses Kontrollproblem, das technische Problem noch nicht gelöst. Also eigentlich ist es eben noch nicht zuverlässig so, dass die KI dann ganz genau das auch macht, was sie machen sollte. Und dann haben wir aber womöglich in diesen Szenarien eben eine KI, die nicht mit dem übereinstimmt, was wir eigentlich wollen von ihr, die stärker ist als wir oder kompetenter und die eben Zugriffsrechte aufs Internet hat, die sich reinhacken kann in alle möglichen kritischen Systeme, die tausend- und millionenfach Kopien von sich selbst anfertigen und übers Internet verteilen kann, sodass man auch nicht mehr den Ausknopf drücken kann, weil es ja keine physische Maschine ist. Also so in diese Richtung geht das und dann gibt es viele Verästelungen natürlich und das Schwierige bei diesen Szenarien ist, dass es natürlich dazu keine Empirie gibt. Ja, also es ist ein Risiko, vor dem immer mehr Leute Sorge haben, das in der Zukunft liegt. Aber wie genau sowas passieren würde, wenn es passiert, wissen wir nicht.
Ich denke auch, das hast du relativ gut auf den Punkt gebracht. Wenn wir uns aus der Investmentperspektive beispielsweise einmal angucken, wie eigentlich die LLMs skalieren, dann kann man sagen, mit mehr Computing Power werden die aktuell noch unbegrenzt besser. Da ist kein Ende derzeit absehbar. Mit mehr Daten und mit zunehmender Parametergröße der Modelle werden diese Modelle auch einfach in beeindruckendem Ausmaß und sehr, sehr schnell sehr, sehr viel besser. Und wenn wir davon ausgehen, dass das hält jetzt erstmal so an und es gibt quasi etwas wie ein neues Moore'sches Gesetz an der Stelle, dann ist einfach damit zu rechnen, dass diese Modelle in relativ kurzer Zeit sehr, sehr stark werden und in sehr, sehr vielen Gebieten den Menschen teilweise eben auch weitaus überlegen sind. Und das ist ein großes Risiko aus beispielsweise den Gründen, die Daniel genannt hat, aber auch beispielsweise aus den Gründen, was, wenn eben diese besonders starken Instrumente einfach Terroristen oder anderen Menschen mit besonders schlimmen Absichten in die Hände fallen. Weil bis jetzt ist es natürlich so, jede Waffe noch, die es gab, wurde auch irgendwo genutzt an der Stelle. Und das ist eine der anderen großen Gefahren, die ich sehe, dass man vielleicht, ne, ich sag mal, im Großen eigentlich dort sehr, sehr positive Werkzeuge schafft, die aber so eine Mächtigkeit besitzen, dass wenn jemand sie für den falschen Zweck benutzt, sie eben auch ein sehr, sehr hohes Zerstörungspotenzial aufweisen. Und das ist sicherlich auch etwas, wo man sagen kann, statistisch bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt, es ist leider immer so gewesen, dass es einfach Menschen gibt, die auch sehr, sehr viel Schaden in Kauf nehmen, um ihre Ziele zu erreichen.
Ja, und tatsächlich sehen das ja auch die Menschen so, die ihr befragt habt, Daniel, für euren Kira-Report. Du hast den gerade schon mal angesprochen. Das war im April 2023, muss man vielleicht dazu sagen, denn wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, das entwickelt sich ja sehr rasant und vielleicht würden heute auch einige anders antworten durch diese mehreren Berührungspunkte, die es mittlerweile gibt. Aber damals haben auch schon 58% gesagt, dass sie sich fürchten vor KI, die zur Bedrohung für die Menschen wird. Flächendeckende Überwachung 54%, aber auch das Thema Arbeitsplatzverlust hat ein Drittel ungefähr genannt als Sorge. Sind das so diese Berührungspunkte, die man hat und die man auch immer wieder hört? Bürojobs wird es vielleicht nicht mehr geben, weil die Unternehmen natürlich ihre Effizienz steigern wollen und deswegen solche Aufgaben an die KI übergeben werden.
Ja, das höre ich oft von Leuten und ich höre auch oft, also sozusagen das, was ich anekdotisch mitkriege aus Gesprächen mit Menschen, deckt sich auch nach wie vor auch im Jahr 2024 ziemlich gut mit den Ergebnissen aus dieser Befragung. Generell ist es eine interessante Situation auf eine Weise, dass wir, haben Jan und ich ja beide gerade schon erwähnt, dass wir eigentlich sehr, sehr viele wirklich führende Fachleute haben, die auch, sage ich, auch vor diesen ganz extremen Risiken warnen und darüber besorgt sind. Also zum Beispiel die drei am häufigsten zitierten KI-Forscher der Welt, die sind alle stark besorgt, auch über die katastrophalsten Szenarien und denken, das könnte vielleicht nicht mehr lang hin sein, bis wir da in ein gefährliches Territorium kommen, wenige Jahre womöglich. Und gleichzeitig haben eben viele Leute, also Laien, die, wie zum Beispiel die in unserer Befragung, ein ähnliches Bauchgefühl, glaube ich. Mhm. Und irgendwo dazwischen passiert aber im öffentlichen Raum was Komisches, das dazu führt, dass nicht so häufig, zumindest noch nicht so häufig, wie man denken würde, wie ich vielleicht denken würde, über diese Themen gesprochen wird. Und ich stelle manchmal fest, dass Leute, wenn ich sie befrage, ganz offen, wie denkst du über KI, dass sie dann erstmal so ein bisschen schüchtern antworten und nicht ganz damit raus wollen, weil sie denken, naja, dann stehen sie irgendwie als Schisser oder Spielverderber oder Angsthasen da. Und dann frage ich ein bisschen nach und dann kommt eben doch so, naja, ich finde es doch auch ein bisschen gruselig oder so. Mhm. Also es ist eine ganz interessante Situation, glaube ich, in der wir alle uns befinden, dass viele von uns da merken, oh, also hier tut sich irgendwie was mit dieser Technologie. Vielleicht verschiebt sich da ein bisschen was und erste Sachen merkt man jetzt schon, vielleicht Fragen über den eigenen Job. Desinformation klang eben schon mal an, ist, glaube ich, aktuell eigentlich eins der größten Themen in dem Zusammenhang. Mhm. KI, die diskriminiert, das ist seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon ein ungelöstes Problem im Bereich KI. Und trotz all der Capabilities, also der Fähigkeiten, des Anstiegs der Fähigkeiten jetzt bei GPT-4 zum Beispiel, ist dieses Problem auch immer noch nicht gelöst. Und ich glaube, viele Leute haben dafür ein ganz gutes Gespür, dass man diese Technologie im Auge behalten sollte.
Also ich glaube auch in den nächsten Jahren, jetzt mal auf 1 bis 3 Jahre geguckt, da werden wir natürlich mit vielen Problemen zu kämpfen haben, wie beispielsweise Wahlmanipulierung, Deepfakes generell, Zunahme von irgendwelchen fraudulenten, ich sag mal, Anfragen. Das heißt, irgendwie eine AI versucht, mit deren eigenen Assistenten zu kommunizieren, vielleicht irgendwelche Überweisungen zu tätigen oder sonst was, sich einzuhacken in Systeme. Das sind natürlich alles Risiken, die uns jetzt irgendwo in den nächsten Jahren bevorstehen und die auch teilweise irgendwie schon zu Chaos in der Welt führen können. Dann natürlich das, ich sag mal, viel diskutierte Thema einfach, ne, führt sehr starke Technologie oder sehr starke KI letztlich dazu, dass am Ende immer weniger Menschen am Wohlstand in der Welt teilhaben? Oder ist das Gegenteil der Fall? Ne? Weil bisher muss man ja auch sagen, es gab ja bereits sehr häufig die Angst davor, dass Technologie am Ende Menschen komplett aus Arbeit verdrängt, was bis jetzt dann nie so wirklich eingetreten ist, also in Teilbereichen ja, aber bis jetzt wurden immer wieder neue, andere, in der Regel auch spannendere Jobs geschaffen und da muss man einfach sagen, das ist, glaube ich, die Antwort darauf ist noch völlig offen, ne? Und kann in alle möglichen Richtungen gehen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall aber ein Thema, mit dem wir als Gesellschaft uns noch viel, viel mehr beschäftigen müssen und wo sicherlich einfach auch erstmal nochmal viel mehr Sensibilisierung und Aufklärung stattfinden soll. Und ich finde, da muss ich einfach sagen, Daniel, da habt ihr bis jetzt mit eurer Arbeit in kurzer Zeit schon ziemlich viel erreicht. Und genau, und das ist natürlich auch genau einer der Gründe, warum ich sage, dass ja, ich euch da gerne unterstütze und dass Organisationen wie eure einfach wahrscheinlich noch insgesamt viel mehr Unterstützung erfahren sollten, um dieses Problem versuchen zu mitigieren.
Klingt jetzt trotzdem nach einem gewissen Dilemma, sage ich mal. Denn wir haben jetzt drüber gesprochen, über die Risiken, die es gibt. Wir haben gehört, dass wichtige KI-Forscher und Laien, in Anführungszeichen, da wirklich da wohl das gleiche Bauchgefühl haben, dieselben Sorgen haben. Gleichzeitig habt ihr auch gesagt, man kann da eigentlich gar nicht so richtig forecasten, wie es weitergeht im KI-Bereich. Wie, Daniel, kann man denn dann diese Technologie in eine Regulierung, in Grenzen setzen, wer soll es so gut verstehen, um hier die richtigen Grenzen zu setzen? Wer kann das sein? Muss das auf Länderebene sein? Muss das auf EU-Ebene sein? Muss es weltweit passieren? Wer kann das überhaupt?
Also ich glaube, es herrscht große Einigkeit jetzt unter den Leuten, die sich damit beschäftigen, mit diesen Fragen, dass es am Ende eine globale Form von Koordinierung braucht dabei, wie bei anderen eben kritischen und teilweise gefährlichen Technologien in der Vergangenheit auch. Wie wir dahin kommen, ist eine offene und schwierige Frage. KI hat eben dieses auch sehr, sehr Verlockende und hat auch das große Potenzial, eben einzelne Unternehmen oder vielleicht einzelne Länder vielleicht, sag ich mal, gute Dienste zu erweisen. Und es ist attraktiv natürlich für jeden Politiker, jede Politikerin zu sagen, wir regulieren hier jetzt erstmal nicht, sondern hier können jetzt die KI-Unternehmen herkommen und weiter Vollgas geben. Das Problem ist, dass wenn alle das machen, diese alle möglichen Risiken, über die wir gerade gesprochen haben, zunehmen. Und deswegen gibt es seit, ich würde sagen, 18 Monaten, also ungefähr seitdem ChatGPT rausgekommen ist, schon immer mehr Foren und Treffpunkte und Formate, auch auf der weltpolitischen Bühne, in denen über diese Fragen nachgedacht wird oder, sagen wir mal, sich an sie herangetastet wird. Da gibt es noch nicht viel super Konkretes. Die EU hat als erste große Jurisdiction jetzt ein großes Gesetz auf den Weg gebracht, den AI Act. Es gibt in anderen Ländern auch Bestrebungen. Und dann gibt es eben seit letztem Jahr zum Beispiel die internationalen KI-Sicherheitsgipfel, die AI Safety Summits. Es gibt auf OECD, auf G20, G7-Ebene, auch auf UN-Ebene gibt es jetzt alle möglichen Körper und Gremien und Gesprächskreise. Und jetzt wird die große Frage sein in den nächsten Monaten und Jahren, wie gut kriegt man das gebündelt und in eine produktive Richtung fokussiert und eben in etwas übersetzt, bei dem alle wichtigen Akteure auch an Bord sind. Und das bedeutet natürlich auch, bei dem China und die USA an Bord sind und einige andere Länder auch. Also das wird schwierig, aber ich glaube, viele sind sich einig, das ist notwendig.
Vor allem klingt es nach einem Zeitaufwand, den man ja eigentlich gar nicht hat bei der rasanten Entwicklung der Technologie. Jan, wie sieht es denn mit der Verantwortung der Unternehmen selbst eigentlich aus? Sind die sich bewusst, welche Verantwortung sie teilweise haben? Elon Musk ist ja auch so ein bekannter Warner, der forscht an künstlicher Intelligenz und gleichzeitig sagt, eigentlich sollte niemand so viel Macht in der Hand haben.
Ja, ich würde sagen, Elon Musk ist so ein gutes Beispiel dafür, ne? Wie jemand, der nachweislich technologisch eher einer der besten Visionäre war, der einfach, ich sag mal, ziemlich treffend die Möglichkeiten beispielsweise im Bereich der Elektromobilität vor anderen erkannt hat, der generell ein sehr, sehr gutes technisches und physikalisches Gespür besitzt und wie er eben auch, er grundsätzlich erstmal sehr, sehr besorgt ist über das mögliche große Vernichtungspotenzial von einer Technologie wie AI. Das dahingesagt, dann ist natürlich auf der anderen Seite, und er hat ja auch, ich sag mal, zu diesem, ich sag mal, 6 Monate, ich sag mal, wir stoppen die Entwicklung mal aufgerufen. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich sagen, er hat natürlich auch sehr, sehr viel individuelles Interesse, diese Technologie dann doch vielleicht lieber am besten selber zu entwickeln. Und das zeigt eigentlich genau dieses Dilemma auf. Jetzt könnte er natürlich argumentieren, er macht es, um die Welt dann vor großem Schaden zu bewahren. Und so wird immer jeder natürlich argumentieren, der diese Technologie entwickelt. Und möglicherweise ist es auch so. Aber erstmal gibt es einen großen Anreiz, und das hatten wir ja gerade beschrieben, für jeden, diese Technologie, ob es jetzt Nationalstaaten sind, ob es Unternehmen sind, diese Technologie erst einmal selber zu entwickeln, ne? Und dabei auch möglicherweise aggressiver und riskanter vorzugehen, um eben diesen Vorsprung zu erlangen. Und das ist, glaube ich, einfach dieses sehr, sehr komplexe Spannungsfeld, in dem wir uns dort bewegen. Generell glaube ich schon, dass, ich sag mal, einige der, ich sag mal, seit Jahren irgendwie gut geführten Unternehmen, wie ein vielleicht ein Microsoft oder ein Alphabet und vielleicht einige andere, ich sag mal, Technologieunternehmen mit einem langen Track Record von relativ guten Entscheidungen, vielleicht die sicheren Kandidaten wären, auf, ich sag mal, eine sehr, sehr starke AI zu stoßen, als irgendwo unproven Startup aus einer geografischen Region mit vielleicht einfach fragwürdigerem Track Record. Aber letzten Endes muss man sagen, egal wo diese Super AI entwickelt wird, überall besteht ein großes Schadenspotenzial. Insofern ist es eine extrem komplexe Frage, auf die es aus meiner Sicht keine ganz leichten Antworten gibt. Ich glaube, es gibt aber Stoßrichtungen, die wir haben und über die wir jetzt schon nachdenken sollten und an denen, deren Vorbereitung man arbeiten kann. Und das ist natürlich einerseits möglicherweise das Anknüpfen an die physische Welt, indem man nämlich die Ressource Computing Power, also Chips, einigermaßen gut überwachen und kontrollieren kann und möglicherweise auch es irgendwo in internationalen Koalitionen hinbekommen kann, dass es dann so etwas wie ein Ausschalter oder sowas gibt. Am Ende muss man ja sagen, die vergleichbarsten Risiken gibt es ja irgendwo dann wahrscheinlich insbesondere in der Atomenergie, wo es ja irgendwo weltweite Überwachungsorganisationen gibt und Ansätze, das zu kontrollieren, das gelingt dann teilweise. Ich glaube, auf einer anderen Art und Weise ist natürlich ganz wichtig, daran zu forschen, wie können wir eigentlich das, was in der AI jetzt gerade vorgeht, wie sie zu ihren Ergebnissen kommt, interpretierbarer machen. Das ist beispielsweise auch ein Thema, was wir mit der GmbH, wo wir ein technisches Team, was daran arbeitet, unterstützen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Arbeit gemacht wird, eben unsere Politiker, unsere Medien, unsere Öffentlichkeit auf diese Gefahren erst einmal vorzubereiten und zu sensibilisieren. Und ich glaube nicht, dass das jetzt dazu führen wird, dass wir jetzt morgen alle sagen, okay, wir müssen das jetzt alles stoppen oder wir müssen dies oder das einführen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass diese Grundsensibilisierung da wird, damit zu Zeitpunkten, wenn in der Zukunft vielleicht noch deutlicher wird, was es an Chancen, aber auch an Risiken gibt und vielleicht irgendwo durch Zwischenfälle, die es dann mal gab, die vielleicht hoffentlich nicht so katastrophal waren, wie wir sie jetzt hier beschrieben haben, diese Sensibilisierung besteht und dann eben auch vielleicht ein übergeordnetes Interesse der Menschen daran besteht, zu sehr starken Maßnahmen auch zu greifen, diese Risiken einzudämmen. Eine andere Variante könnte natürlich auch darin liegen, aber das ist natürlich auch wieder ein gefährliches Spiel, wenn du als erstes die allerstärkste AI entwickelt hast, diese könnte und die dann aber so gut entwickelt ist, dass sie safe ist und die besten Intentionen hat, könnte diese möglicherweise alles andere in Schach halten. Das sind viele theoretische Konstrukte, über die nachgedacht wird von vielen sehr schlauen Menschen. Ich glaube, wir müssen an ganz vielen Ansätzen dort arbeiten, diese erforschen und und insofern glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass in dieser Phase, wo wir jetzt sind, einfach insgesamt viel mehr Brainpower und viel mehr Ressourcen in die Erforschung und möglicherweise Mitigierung dieser Risiken erfolgt. Insbesondere auch, weil AI natürlich auch ein Katalyst sein kann, andere große technologische Risiken, wie beispielsweise Biotechnologie, wie beispielsweise die Entwicklung von neuen schädlichen Biowaffen oder chemischen Waffen oder anderen Themen zu befördern. Und insofern gibt es da einfach weitere Schadenspotenziale. Und insofern, die Grundrichtung ist leider, je weiter der technologische Fortschritt auf der Erde hervorgeht, das geht natürlich mit sehr, sehr vielen Chancen einher, erstmal, deswegen machen wir das, aber eben dann einfach auch mit zunehmend großen Risiken. Und das ist letzten Endes, ich sag mal, etwas, wo, glaube ich, noch nicht genügend Sensibilisierung bis jetzt in der Welt für besteht.
Und ich finde, Jan, zwei der Denkrichtungen, die du gerade angesprochen hast, wenn man über mögliche Lösungsszenarien nachdenkt, zeigen auch, was für schwierige Abwägungen da dann mit einhergehen, mit diesen Überlegungen. Also du hast kurz erwähnt die Möglichkeit, man könnte vielleicht an der physischen Welt ansetzen und die Computing Power, also die Rechenleistung oder sagen wir Supercomputer einfach ziemlich streng regulieren, die man braucht, um so eine KI zu bauen. Und da gehen natürlich bei vielen Leuten auch zu Recht, finde ich, auch Alarmglocken an und die sagen, oh, das klingt nach ziemlich viel Machtkonzentration, wenn dann sozusagen irgendeine zentrale Stelle überwacht, wer hat die Rechenleistung und kann sich überhaupt dieses tolle Tool KI bauen. Ähnliche Alarmleuchten gehen wahrscheinlich bei Leuten an, wenn sie hören, ah ja, man baut dann einfach die eine Super-KI als erste, die dann alle anderen in Schach hält. Das bietet natürlich auch richtig viel Raum für andere, für ganz andere dystopische Szenarien. Und ich glaube, das macht so ziemlich gut deutlich, was da, wenn es schlecht läuft, für schwierige Entscheidungen auf uns zukommen. Und deshalb finde ich auch, dass es so wichtig ist, dass diese Themen jetzt auch in die Öffentlichkeit getragen werden und unter eben demokratisch gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten und dass eben mehr und mehr über solche Themen nachgedacht wird. Weil es am Ende wahrscheinlich auch, vielleicht braucht es dann irgendeine Art von erhöhtem Sicherheitsfokus bei bestimmten Arten von KI. Aber dann ist eben wichtig, dass denen nicht, weiß nicht, im Zweifel Elon Musk irgendwie die Super-KI gebaut hat oder irgendjemand anderes, sondern dass es ein gutes Governance-System gibt und alle Leute, die davon betroffen wären, eben irgendeine Art von Mitsprache auch haben. Zumindest wäre das wünschenswert. Ja, ich glaube einfach, dass das mit Fortschreiten der Fähigkeiten diese Fragen immer akuter werden. Und du hast es eben, Christoph, schon erwähnt, die Unsicherheit macht es so schwierig, damit umzugehen. Das finde ich auch. Deshalb ist eine Sache, die ich oft sage in Gesprächen mit Medien oder Entscheidern, Entscheiderinnen, ich glaube, die richtige Einstellung eigentlich gegenüber allem, was da kommen mag mit KI, ist Demut. Also es gibt viele Leute, die auf LinkedIn oder Twitter oder in den Medien sich hinstellen und sagen, so und so wird es kommen und das müssen wir machen und das sind jetzt die drei Schritte und somit haben wir alles gelöst. Und ich glaube, die richtige Einstellung ist Demut. Es gibt so viel, das wir nicht wissen und alles, was wir tun können, glaube ich, ist jetzt viel drüber nachdenken, was Szenarien sein können, viel miteinander ins Gespräch kommen und auf mögliche Lösungen hinarbeiten.
Jetzt seid ihr beide ja auch viel näher dran an diesem Thema als ich. Und wenn ihr keine Lösung habt, dann kann ich gar keine haben. Ich finde nur, man muss eben auch darauf aufpassen, dass man sich bei alter Regulierung nicht der Chancen beschneidet. Denn das darf man ja nicht vergessen, ne? Dass wir immer wieder sagen müssen, es gibt einfach viele Chancen, eben auch im Bereich Biotech, dass man viele Behandlungsmöglichkeiten oder schnellere Behandlungen findet und so weiter und so weiter. Also die Rechenkapazität zu begrenzen, kann ja auch Chancen vielleicht über den Tisch fallen lassen.
Absolut. Am Ende ist ja auch unsere Aussage, oder zumindest meine Sicht, die Wahrscheinlichkeit der positiven Szenarien, die überwiegt aus meiner Sicht deutlich. Und es gibt sowieso keinen wirklich guten Weg, jetzt AI zu stoppen hier, ne? Es wird sowieso nicht funktionieren, zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht. Insofern geht es darum, es sehr proaktiv mit sowohl den Chancen als auch den Risiken im Blick, das jetzt bestmöglich zu gestalten. So, und ich glaube, nur darum kann es jetzt in dieser Phase gehen. Und ich glaube, je mehr Menschen sowohl, ich sag mal, die Chancen als auch die Risiken hinreichend verstehen und zu würdigen wissen, umso besser letzten Endes die Wahrscheinlichkeit, dass wir hinterher bei den hoffentlich sehr, sehr positiven Outcomes landen.
Daniel, abschließend an dich die Frage, traust du dir eine Prognose zu, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen würden? Gar nicht, was dann besprochen wird, aber wie weit wäre man dann in diesem Prozess schon bei der Regulierung?
Also ich glaube nicht, dass wir in einem Jahr das perfekte, umfassende, globale Abkommen haben, das KI-Entwicklung weltweit reguliert. Ich kann mir vorstellen, dass wir in einem Jahr vielleicht nochmal ein verschärftes Bewusstsein haben für Handlungsbedarf, der da ist. Das wird, glaube ich, vor allem davon abhängen, wie GPT-5 und die neue Generation der stärksten Modelle aussehen wird, wann die kommen wird, wie die performen wird und wie sie halt wahrgenommen werden von den Leuten. Aber wenn das, ja, das ist, glaube ich, eine Lehre wahrscheinlich aus den letzten anderthalb Jahren, dass Leute eben auch dafür eine gute Intuition haben, dass wenn sie eben dann ein neues Tool selbst ausprobieren und benutzen, dass sie dann merken, oh, hier verschiebt sich jetzt gerade vielleicht was. Und die letzte Generation, die ich erst vor ein paar Monaten ausprobiert habe, die konnte all das noch nicht so. Wo geht's da eigentlich hin? Ja, also ich denke, wir werden weiter sein, aber noch nicht am Ziel, wenn es sowas wie den finalen Zielpunkt überhaupt gibt bei dem Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn wir in einem der guten Szenarien landen in 15 oder 20 oder 25 Jahren, dass es dann immer noch fortlaufende Herausforderungen mit KI geben wird, die wahrscheinlich einfach nie richtig aufhören. Aber womöglich gibt es eine besonders kritische Phase dazwischen, durch die wir heil durchkommen müssen.
Ja, noch an dich abschließend gefragt, wenn wir jetzt, also du beschäftigst dich schon sehr lange mit diesen Risiken, für viele Hörer war es jetzt vielleicht auch mal ein etwas neuer Ausflug in dem Bereich, das Chance-Risiko-Verhältnis im Bereich AI, weil wir jetzt sehr negativ waren und sehr viele Risiken besprochen haben. Wie würdest du das einschätzen für die Anleger?
Also aus Sicht der Anleger, glaube ich, in den nächsten Jahren ist das Chance-Risiko-Verhältnis sehr, sehr positiv. Wenn wir jetzt drauf gucken, auf die Börse und darauf, wie sich führende, gut positionierte Tech-Unternehmen entwickeln. Da glaube ich, ich sag mal, das kann man ja auch aus der anderen Perspektive beobachten. Insofern ist die auch für mich als Investor immer hilfreich. Wenn wir denken, dass AI in der Lage ist, so einen gewaltigen Einfluss im Negativen wie im Positiven auf die Welt zu haben. Wie könnte es dann sein, dass dies nicht zu gewaltigen Entwicklungen an der Börse führt? Also es ist eigentlich undenkbar, dass eine Technologie die Welt so verändern kann, aber dies sich dann wenig in Börsenkursen niederschlägt. Und insofern, wir sehen ja bereits den Vorgeschmack dessen, was dort auf uns zukommen kann. Ich glaube, aus einer Investmentperspektive muss man allerdings sagen, es ist wirklich der Vorgeschmack dessen, was wir hier sehen. Und ich glaube, auch dort sind wir noch ziemlich am Anfang. Und ich glaube, auch dort wird sich eben mit fortschreitender Technologie und den Demonstrationen, was diese dann alles kann, wird es sehr, sehr gewaltige Bewegungen geben. Und das ist dann sowohl bei einigen Unternehmen im Positiven als auch auf der disruptiven Seite im Negativen. Und wir haben ja irgendwie, ich sag mal, oft auch beispielsweise auf den Case Duolingo referenziert als ein Unternehmen, das wahrscheinlich ein AI-Gewinner ist und das sich auch sehr, sehr positiv dargestellt. Und wir haben in vielen Slides, die wir gezeigt haben, auch mal Check aufgezeigt, ein anderes Bildungsunternehmen, was bis jetzt eher als Verlierer wahrnimmt. Und der Spread, der zwischen der Wertentwicklung dieser beiden Unternehmen aufgegangen ist, ist irgendwo etwa 10x innerhalb von 18 Monaten, seit wir das einmal aufgezeigt hatten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir an der Börse auch sehen werden. Wir werden auch an der Börse, die natürlich irgendwo die Realität widerspiegelt, viel mehr Extremphänomene von sowohl beeindruckenden Kursanstiegen als auch Kursverlusten sehen. Und das ist natürlich insofern, ich sag mal, ein synergetischer Nebeneffekt dessen, sich mit den Risiken zu beschäftigen, ist auch immer das, was wiederum an Gedanken dann wiederum zurückfließt in das, was letzten Endes unsere tägliche Arbeit ist. Und das sind natürlich die Investments und das Profitieren von den Chancen und soweit es geht eben vermeiden von Investmentrisiken.
Und nur wenn man die Risiken kennt, kann man so einen Investment Case eben richtig einschätzen. Darum ging es uns in dieser Ausgabe, die auch mit Überlänge ausnahmsweise mal stattgefunden hat. Ich danke euch, Daniel und Jan, für die Einschätzungen.
Sehr gerne.
Danke.
Und liebe Hörer, wie immer der Hinweis, gibt es von euch Themenwünsche, gibt es Kritik, Hinweise, Fragen oder Feedback, schickt uns gerne eine E-Mail an beckers-betz@financeforward.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns aber auch bei Spotify direkt einen Kommentar zur Folge durchschicken. Und wenn ihr schon bei Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl seid, dann lasst uns doch bitte auch eine positive Bewertung da und abonniert uns, denn das hilft uns ebenfalls sehr. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.